Könnt ihr mal bitte Johannes 8, Vers 31 aufschlagen? Johannes 8, 31. Lass mal jemand lesen.
Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glauben: Wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit mein Jünger.
Ich gehe 32 an.
Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Okay. Hast du irgendwas? Steht bei irgendjemand, wenn ihr mein Wort bleibt?
Ja.
Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Okay, das ist der erste Punkt für Jüngerschaft, die erste Disziplin für Jüngerschaft: im Wort bleiben. Das ist ganz interessant. Jesus spricht zu denen, die an ihn glauben. Er spricht nicht zu denen, die nicht an ihn glauben. Und er sagt: Wenn, dann. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Mit anderen Worten, es gibt auch ein gefaktes Jüngersein. Ein nicht wahrhaftes Jüngersein. Und Jesus sagt: Wenn ihr wahrhaft mein Jünger sein wollt, ernsthaft, ehrlich, echt, dann bleibt in meinem Wort. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Deshalb ist das der erste Punkt, wenn es um Jüngerschaft geht: in Gottes Wort bleiben. Und das kann uns keiner abnehmen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir wachsen wollen im Glauben, du musst in Gottes Wort bleiben. Das ist ganz einfach. Es reicht nicht, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu haben. Das ist auch alles super. Es reicht nicht, super Lobpreis zu haben. Es reicht nicht, tolle Freizeiten zu haben. Es reicht nicht, was weiß ich. Es reicht alles nicht. Das sagt, es trägt alles nicht. Das Erste, was Jesus sagt: Wenn du wahrhaft Jünger sein willst, bleib in meinem Wort. Und das muss jeder. Das muss jeder lernen, der Jesus nachfolgen will. Wenn du das nicht lernen willst, wirst du scheitern. Und einfach, Gottes Wort ist deswegen so wichtig, weil es sein Wort ist. Ja. Ich möchte jetzt nicht so ganz viel Grundlage legen dazu, aber ein paar Sachen möchte ich sagen. Das eine ist 2. Timotheus 3,16, eine ganz entscheidende Stelle über Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und der 2. Petrus 1, Vers 20, indem ihr zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Gottes Wort ist inspiriert. Es ist ewig, es steht fest, es ist wahr. Das ganze Wort Gottes. In Ewigkeit her steht dein Wort fest in den Himmeln. Psalm 119, Vers 89. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und man kann sehen, dass die Schrift das über sich selbst sagt. Kann man natürlich sagen, sagt sie über sich selbst. Deshalb ist das Zeugnis nicht wahr. Natürlich müssen wir es immer noch glauben. Aber ganz klar, dass die Schrift über sich selbst sagt, dass sie feststeht und nicht aufgelöst werden kann. Matthäus 5, 17 sagt: Jesus meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Jesus ist nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus zitiert daraus und sagt: Es steht geschrieben. Als er selber versucht wurde vom Teufel, hat er gesagt: Es steht geschrieben. Das Wort Gottes steht geschrieben. Ja. Das bezieht sich zunächst mal auf unser jetziges Altes Testament. Damals war das einzige Testament, das es gab. Dann die Worte Jesu. Jesus sagt: Meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Sie sind ewig. Göttliche Autorität. Und die Worte der Apostel genauso. 2. Petrus 3, Vers 2. Gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilands. Er stellt die Propheten und die Apostel auf eine Stufe. Ja. Also Gottes Wort sagt über sich selbst, dass es volle Autorität von Gott hat. Und Gottes Wort hat eine starke Bedeutung für uns. Ich möchte ein paar Sachen rausgreifen, was das Wort Gottes für uns praktisch bedeutet. Erstens, es ist unsere Nahrung. Stefanie, kannst du das mal hier anschreiben? Oder bist du zu klein? Nee, ich meine zu klein von der Größe. Du kommst nicht bis da oben hin, gell? Kommst du bis da oben hin?
Nahrung,
genau. N-A-H. Gut, okay. Das ist das Erste. Nahrung. Matthäus 4, Vers 4, da steht, Jesus antwortete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Das Wort Gottes ist unsere Nahrung. Und wir wachsen durch das Wort Gottes. Ja, zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 1. Seid begierig wie die neugeborenen Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Damit ist das Wort Gottes gemeint, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Dann macht uns das Wort Gottes klug. Es ist Nahrung, es macht klug. Macht klug. Macht klug, macht klein. Macht klug. Psalm 119, Vers 98. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn es bleibt ewiglich bei mir. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Psalm 119, Vers 98 und 99. Das Wort Gottes macht uns klug. Und es hilft uns, rein zu bleiben. Macht rein, oder? Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, wenn er sich hält an Gottes Wort? Es ist eine Leuchte für unseren Fuß und ein Licht auf unserem Weg. Und wenn wir uns an das Wort Gottes halten, verspricht uns der Herr, dass unser Weg gelingt. Josua 1, Vers 8. Dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, dass du darauf Acht gebest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Und alsdann wird dir dein Weg gelingen und du wirst weislich handeln. Also das ist jetzt nicht so eine tolle Übersetzung, aber du wirst auf deinem Weg Erfolg haben, wenn du dich an das Wort Gottes hältst. Schreib mal, Erfolg. Erste Johannes 1, Vers 14. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das Wort Gottes macht uns stark.
Stark.
Stark, ja. Macht klug, macht rein, macht stark, gibt Erfolg. Es bringt Heilung. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte und meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Meine Worte sind Heilung für ihr ganzes Fleisch. Heilung. Hast du das auch noch? Dann der Vers, den wir gerade gelesen haben. Jesus sprach zu den Juden, die an ihn geglaubt haben, wenn ihr in mein Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes macht frei. Macht frei. Hm. Und dann noch eine gute Botschaft: Das Wort Gottes macht reich. Psalm 119, Vers 162: Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wenn wir das Wort Gottes haben, dann sind wir reich, wie einer, der große Beute hat. Brauchst du jetzt nicht aufschreiben. Psalm 119, Vers 162. Also das Wort Gottes ist unsere Nahrung. Es macht uns klug. Es macht uns rein. Es macht uns stark. Es macht uns frei. Es gibt uns Heilung und Erfolg. Das ist doch gut, oder? Und wir werden wahrhaft Jesu Jünger, wenn wir da drin bleiben. Das alles sagt das Gottes Wort über sich, dass es das tun kann für uns. Hat einer schon sowas erfahren von euch? Gibt schon jemand, der sagt, ja, das eine oder das andere habe ich schon erfahren? Ja oder nein?
Ja.
Was zum Beispiel? Nahrung? Ja, Nahrung, okay. Macht klug?
Rein.
Auf jeden Fall. Ja, macht rein. Hält uns rein. Heilung? Macht uns stark? Glaube ich auch. Macht uns frei? Frei von falschen Dingen, falschen Gedanken, frei von falscher Gesetzlichkeit. Ja. Macht uns Gottes Wort frei. Gibt uns Erfolg. Jetzt der Schlüssel, Jakobus 1, Vers 22. Oh ja, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Jakobus 1, Vers 22. Kann das nochmal jemand lesen? Hat es jemand? Jakobus 1, Vers 22.
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen.
Ja. Das ist der Schlüssel. Im Wort bleiben und es tun. Okay, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen zu der Einführung, warum Gottes Wort wichtig ist. Es ist Gottes Wort und es hat große Kraft, unser Leben zu verändern. Wir möchten jetzt mehr darauf schauen, wie wir Gottes Wort lesen. Mit Gewinn, ja, für uns. Weil jeder von uns muss in dieser Disziplin vorankommen. Und wir möchten jetzt einfach ein paar ganz einfache Schritte anschauen, wie wir Gottes Wort lesen, wie wir Gottes Wort studieren. Ich habe ein paar Sachen kopiert, aber ich glaube, es kann nur jeder Zweite einen Zettel bekommen. Von daher schaut bitte zu zweit rein. Also jeder zweite so einen Zettel und so einen. Der eine ist beidseitig bedruckt, da müsste man... Ihr könnt ja dann zusammen reinschauen, wenn ihr das dann auch haben wollt, könnt ihr euch diesen Arbeitszettel aus dem Internet auch runterladen und unter get-input.de, und da gibt es dann Download-Dings, wo man das dann runterladen kann, also Teachings oder Downloads, und da ist das dann alles da. Das lade ich alles morgen hoch. Also auf dem Zettel findet ihr Folgendes: einmal das, was wir jetzt gleich durchgehen. Und auf der Rückseite findet ihr einen Jahresplan, wie ihr durch die Bibel kommt, in einem Jahr. Vielleicht ist das für einen oder einen anderen von euch der Anstoß, mal das zu versuchen. Ja. Ihr könnt das natürlich auch anders aufteilen. Ich tue ins Internet noch einen anderen Plan, wo das mehr gemischt ist. Hier fängt es beim 1. Mose an und hört mit Offenbarung auf. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das wochenweise anders zu machen und sich selber anders aufzuteilen. Ich stelle das dann auch als Excel-Tabelle hoch für die Computerfreaks, die können sich ihren eigenen Plan zusammenstellen dann. Aber es ist ein guter Anstoß, mal durch die ganze Bibel zu kommen in einem Jahr. Der Friedemann übrigens, wer den kennt, der hat das letztes Jahr durchgezogen. Er hat das tatsächlich gemacht. Und er sagt, er hat wirklich einen Riesengewinn gehabt davon. Okay. Kann jetzt jeder in so einen Zettel reinschauen? Wie lese ich meine Bibel? Ich möchte euch... Könnt ihr reinschauen? Also ich möchte euch diese Methode vorstellen, Sandwich-Bibelstudium. Sandwich deshalb, weil man fängt an mit Gebet und man hört auf mit Gebet. Das ist wie... Ja, komplett. Nicht? Fehlt was? Der Hiob fehlt. Bist du dir ganz sicher? Hiob, genau. Hiob ist in Januar gerutscht.
Also komplette Bibel in einem Jahr.
Komplette Bibel in einem Jahr. Sind so im Schnitt drei Kapitel, zwei oder drei Kapitel. Ja, ihr könnt ja mit 4. Mose einsteigen und dann... Okay. Können wir weiter mal? Also Sandwich-Bibelstudium. Wir fangen an mit Gebet, dann tun wir Wort Gottes dazwischen und dann wieder Gebet obendrauf. Also wie so ein Hamburger. Und dazwischen, eben zwischen das Gebet, tun wir drei Dinge. Lesen, nachdenken und tun. Also wir fangen an mit Gebet, dann lesen wir, dann denken wir nach, dann tun wir und dann beten wir wieder. Das kann sich jeder merken. Lesen, nachdenken, lesen, denken, tun. So lesen wir unsere Bibel. Lesen, denken, tun. Sprüche 16, Vers 20 steht, wer auf das Wort achtet, findet Gutes. Auf das Wort achten. Und zwar gehen wir einfach mal an so eine Bibelstelle ran und fragen diese Fragen. Wer, was, wo, wann, wie, warum? Ja, wer hat es geschrieben? Um wen geht es da? Wer redet da? Wer tut da was? Was geschieht da? Was wird gesagt? Wo geschieht's? Wohin gehen die? Wohin führt das Ganze? Wann soll was geschehen? Wie soll es geschehen? Warum? Einfach wirklich mal zu schauen, was steht eigentlich da. Nicht gleich fragen, was spricht mich an, sondern erst mal fragen, was steht eigentlich da. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn ihr eure Bibel lest, erst mal zu schauen, was steht da überhaupt? Und ich lese sehr gerne mit dem Stift. Also es ist mein Tipp an euch, mit einem Stift zu lesen. Also mit dem Stift lesen meine ich. Ich bin schon gleich dabei, wenn ich die Bibel lese, zu überlegen, Mensch, wie sind die Zusammenhänge? Ich unterstreiche, ich mache Querverbindungen, ich schreibe in die Bibel rein. Ja. Und ich versuche zu erfassen, was steht da eigentlich? Ich habe auch festgestellt, ich mache es selber nicht oft, aber manchmal mache ich es, dass ich einen Text nochmal laut lese. Wir treffen uns ab und zu zum Bibellesen auch in einer kleineren Gruppe, montags morgens um 5:30, ihr seid herzlich eingeladen zuzukommen. Bei uns daheim. Auf der Ding. 5:30 morgens, ja. Sehr gut, Lars. Auch wir können auch noch eine zweite Gruppe hier aufmachen. Und da ist es super, wenn wir den Text reihum mal lesen. Also wir machen es einfach so, wir lesen einfach ein Kapitel aus der Bibel. Und ich merke, das ist so super, den Text einfach mal zu lesen und mal zu hören. Also manchmal ist es stark, wenn jemand den vorliest und ich lese den mit, auf einmal spricht der ganz anders, der Text. Ja. Also laut lesen oder lesen lassen. Wisst ihr übrigens, dass man die ganze Bibel kostenlos im Internet als Audiobibel runterladen kann? Wisst ihr das? Doch. Die Schlachterbibel oder die neue Genfer, glaube ich, ja, könnt ihr kostenlos im Internet als Audiobibel runterladen. Ich kann den Link auch auf unserer Homepage tun, wenn ihr das wollt. Das sind 500 Megabyte gesippt, wenn ihr das auseinander tut. Und das ist super, zwischendurch mal einfach sich ein Bibelbuch vorlesen zu lassen. Das dauert gar nicht so lang. Und ich habe das schon gemacht, dachte, Mann, ich konnte das, ich musste mir das 3-4 Mal, habe ich mir ein Bibelbuch vorlesen lassen, also einen Brief, weil da so viel drin war, aber das ist stark. Ja. Und manche Arbeitskollegen hören, wie heißt der Radiosender, SWR 4 oder 3 oder 2, warum nicht ein Bibelbuch hören? Ja? Manchmal ist es gut, einen Bibeltext mit eigenen Worten nachzuerzählen. Oder auch auswendig lernen, Stellen auswendig lernen. Und mein Tipp ist, lernt doch bis morgen mal einen Vers auswendig. Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auswendig lernen ist ganz stark. Ich habe auch Stellen auswendig gelernt und nehme das auch zum Anlass, wieder das mehr zu machen. Aber ich merke, dass es meinem Herzen was tut. Ja. Also lesen. Es geht mir jetzt erstmal um den Punkt, um zu lesen. Manchmal lesen wir schon darüber, weil wir das schon ein paar Mal gelesen haben. Erstmal beobachten und zu gucken, was steht da eigentlich. Und das Zweite ist, dass wir dann nachdenken. Nachdenken ist keine Sünde. Auch für Charismatiker nicht. Pfingsten nicht. Ja. Gottes Wort redet immer wieder von Nachsinnen. Dass man nachsinnt über Gottes Wort. Dass man sich damit beschäftigt. Dass man es reinlässt. Dass man darüber nachdenkt. Ja, dem Josua wurde gesagt, er soll Tag und Nacht darüber nachdenken. Das ist schon ein bisschen extrem, aber... Aber darüber nachsinnen. Und David sagt, wenn ich aufwache, sinne ich über dein Wort, sinne über dich nach. Und Matthäus 13, Vers 19 ist eine interessante Stelle in dem Zusammenhang. Die habe ich noch nie in dem Zusammenhang so gesehen, aber kann das mal jemand lesen? Matthäus 13, Vers 19. Das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und da sagt Jesus in Vers 19 was Wichtiges.
Wer die Botschaft von Gottes Willen recht hört, sie aber nicht versteht, bei dem kommt der Satan und greift die Saat aus seinem Herzen. Damit ist der gemeint.
Okay, das ist schon gut, Stefanie, bis dahin. Der das Wort Gottes hört und nicht versteht. Und verstehen, das Wort Gottes verstehen ist wichtig. Und darüber nachdenken und zu sehen, was bedeutet das, ich möchte es verstehen, ist was Gutes. Und manchmal muss man mit dem Wort Gottes kämpfen, um es zu verstehen. Man muss damit ringen, man muss damit arbeiten. Man versteht es manchmal nicht sofort. Deshalb sagt der Psalm 1, Vers 2, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz und über sein Gesetz nachsinnt. Ja, Psalm 1, Vers 2. Und man muss manchmal seinen Verstand gebrauchen. Man muss rütteln an dem Text, um den zu verstehen. Und manchmal wird der Sinn nicht sofort klar. Gerade wenn man Briefe von Paulus liest, die manchmal ein bisschen komplizierter sind. Und Gott mutet uns das zu. Er mutet dir das zu. Dich anzustrengen. Es gibt manche Texte, die kriegst du einfach löffelchenweise gefüttert. Die verstehst du sofort. Manche Sachen, die verstehst du nicht sofort. Und der Herr mutet dir zu, Sachen nicht sofort zu verstehen. Und ein bisschen Arbeit reinzustecken. Und hier sind 5 Fragen. Wenn ihr eine Bibel lest, die erste Frage ist, was ist der Hauptgedanke? das ist der Hauptgedanke. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die zweite Frage wäre, was ist der Hintergrund, wie haben die Hörer damals diese Stelle verstanden? Was sagt sie uns heute? Was bedeutet der Zusammenhang? Und die Parallelstellen kann ich auch noch anschauen. Also wenn ich Gottes Wort studiere oder anschaue, frage ich mich diese Sachen. Was steht da eigentlich? Was ist der Hauptgedanke? Manchmal ist es interessant zu gucken, mehr zu verstehen über den Hintergrund. Wenn es über das Blut geht, über Priester geht, über den Tempel geht, da muss ich mehr verstehen. Ja? Da muss ich ein bisschen da reingraben. Wenn es über das Kreuz geht, was ist das Kreuz? Was bedeutet das? Ja? Was bedeutet eine Synagoge? Was bedeutet ein Sabbat? Was bedeutet das alles? Ja? Verstehe ich nicht sofort, muss ich ein bisschen forschen. Dann auch, was sagt es mir heute? Hat ein Sabbat noch was mit mir zu tun? Hat ein Kornfeld, wo ich die Kornähren abpflücke, noch was mit mir zu tun? Hat der Tempel noch was mit mir zu tun? Was sagt mir das heute? Ich muss ein bisschen nachdenken. Der Zusammenhang, wenn ich eine Stelle sehe. Ja? Was bedeutet der Zusammenhang? Und dann die Parallelstellen, gerade die Elberfelder Bibel hat so viele tolle Parallelstellen schon am Rand, aber auf der anderen Seite ist es auch toll, mal eine Konkordanz zur Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, wer manchmal damit arbeitet von euch, ich mache das liebend gerne. Also, Sil, hast du noch die Konkordanz irgendwo? Hat schon mal jemand, wer hat noch nie mit einer Konkordanz was gearbeitet? Ey, ihr traut euch jetzt nicht zu sagen, das ja wahrscheinlich. Aber ihr wisst, was eine ist? Sil, wo ist denn die? Kannst du mir mal geben? Kannst du mir mal geben? Konkordanz bedeutet, da kann ich alle Stellen nachschlagen zu einem Wort. Also ich nehme zum Beispiel, sag mal irgendein Promis. Was? Leben.
Also dann schlage ich hier unter L nach. Leben. Leben. Und habe hier
ungefähr eine Seite voll Bibelstellen. Und ich sehe dann schon, wenn man dann schon so grob drüber geht, sehe ich schon, es fängt an, er hauchte den Atem des Lebens in die Nase und den Baum des Lebens. Und David ließ weder Mann noch Frau im Leben. Du tust mir gut den Weg des Lebens. Behüte mein Leben. Leben bis in Ewigkeit, der findet Leben, die trachteten ihm nach dem Leben und so weiter. Alles Mögliche über das Thema Leben und es hört dann auf mit, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Kann man mal ein Studium über Leben machen? Total stark. Ja. Und einfach, ich habe das dann einfach gemacht, so Stellen einfach mal lesen. Und es gibt natürlich auch Programme am Computer, wenn er das lieber macht, die auch nicht teuer sind, wo man das auch super machen kann. Suchen kann nach Bibelstellen und dann Parallelstellen. Und manchmal ist es so, ich lese die zweite Stelle dazu und das wirft nochmal ein Licht auf die Stelle. Es ergänzt noch was und ich merke, ah, jetzt kapiere ich es erst. Aus dem Zusammenhang kapiere ich jetzt erst, um was es geht. Deshalb, eine Konkordanz ist ein Riesensegen. Wenn ihr noch keine habt, kauft euch eine. Ja. Und manchmal sucht man dann einfach nur in bestimmten Abschnittstellen, ja. Findet man die dann?
Oder
was weiß ich, über Gnade, über Ehe, über Feinde, über Kreuz, über Blut, über Vergebung, über den Heiligen Geist. Alles könnt ihr da finden. Und das ist ein Riesensegen. Also ich empfehle es euch, macht das oft, dass ich in die Konkordanz rumschaue. Also Parallelstellen. Und das Dritte ist, dass ich dann frage, was soll ich jetzt tun? Seid aber Täter des Wortes. Und auch hier vier Punkte. Das Erste ist, zum Tun gehört auch, was ich wissen soll, was ich verstehen soll, was ich behalten soll. Die Lehre. Dann, was soll ich trainieren? Was soll ich korrigieren? Wo werde ich ermahnt, was ich sein lassen soll? Also das ist die Anwendung, über die frage ich mich dann auch. Also die drei Dinge, ich lese, ich denke nach und ich schaue, was ich tun muss und ich bete dann wieder. Und dann unten drunter habe ich noch ein paar zusätzliche Fragen hingetan, mehr so ganz persönlich subjektive Sachen. Was mochte ich nicht, was hat mich angesprochen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, was habe ich verstanden, was habe ich nicht verstanden, was werde ich mitnehmen. Das sind auch wichtige Sachen. Ja. Manchmal redet Gott ganz persönlich zu mir und ich bleibe an einer Sache hängen. Und nur die eine Sache ist wichtig. Und dann bleibe ich dabei und denke darüber nach. Aber ich möchte das nicht zu schnell und zu schnell tun, weil ich glaube, wir werden sonst faul. Wir sollen das Wort Gottes wirklich ganz verstehen und nicht nur mich ansprechen lassen und entweder spricht mich was an oder nicht und dann habe ich halt Pech gehabt heute. Sondern dann gehe ich rein und versuche zu verstehen, was es zu bedeuten hat. Okay, und das wollen wir jetzt tun, praktisch umsetzen. Ihr habt ja alle eine Bibel dabei, oder? Fast alle? Also ihr solltet euch wenigstens in Zweiergruppen tun, wo eine Bibel dann vorhanden ist. Zweiergruppen oder Dreiergruppen. Ihr werdet jetzt alle in der Bibel lesen. Ja? Ist ja auch mal was tut. Findet ihr euch mal zusammen? Okay, ich gebe euch jetzt eine Bibelstelle. Und zwar Römerbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Römer 4, Vers 1 bis 8. Ich habe extra eine Stelle genommen, die ein bisschen schwerer ist. Aber sie ist nicht wirklich schwer. Okay, aber bevor ihr da dran geht... Ihr habt noch einen zweiten Zettel gekriegt. Ein Bitrapla hatte Klaus entworfen. Der zweite Zettel, da gibt es die Möglichkeit, was einzutragen, nämlich das Datum, den Bibeltext, den ich gelesen habe, den Hauptgedanken in dem Text und die Zeit, die ich damit verbracht habe, inklusive Gebet. Und dann kann ich noch eintragen, was spricht mich besonders an und was will ich jetzt tun? Und da kann man sich ein Stück weit selber Rechenschaft geben, was man gemacht hat. Ja, das muss man dann am Wochenende abgeben und den Ältesten zeigen. Und je nachdem, und dann wird der Bibelleser der Woche bewertet. Bibelleser, achso. Okay, und dann kann man da noch Folgendes zusätzlich eintragen, wenn man das will. Für folgende Person bete ich in dieser Woche. Folgende Person will ich meinen Glauben an Jesus bezeugen. Das kann man sich richtig vornehmen. Das sage ich, diese Woche möchte ich eigentlich dem was sagen. Ja. Dieses Buch begleitet mich durch die Woche. Wer hat Geburtstag, was ich nicht vergessen darf? Um wen muss ich mich kümmern in der Woche? Ja, wen rufe ich an? Und dann Highlights, Gebetsantwort. Also dieses Ding ist noch entwicklungsfähig, aber ich möchte euch einfach mal das vorstellen als Möglichkeit, wie man sich selbst Rechenschaft geben kann. Oder auch in der Zweierschaft. Ja, wir haben uns das auch wieder neu vorgenommen hier in unserer Gemeinde. Also nicht in Input, sondern in der Gemeinde, die wir hier haben. Bei uns haben wir gesagt, okay, wir wollen in Zweierschaften uns auf den Zahn fühlen immer wieder. Und fragen, sag mal, machst du es noch oder machst du es nicht mehr? Nicht als, als Kontrollmittel oder so, sondern als Möglichkeit, wie wir uns gegenseitig ermutigen, anspornen zu guten Werken, manchmal einen kleinen Tritt geben. Und als Möglichkeit, wo ich sage, der darf das, der darf mich das fragen. Ich habe ihm Klaus erlaubt, der Klaus darf mich fragen, ob ich das mache. Nicht seine Vorgaben, sondern das, was ich von Gott empfangen habe. Nicht, der Klaus hat mir nicht einen Plan gemacht und hat gesagt, du musst so und so viel in der Bibel machen, sondern ich habe gesagt, Herr, wie viel soll ich? Und das habe ich mit Klaus gesagt. Ich habe gesagt, Klaus, ich glaube, so und so viel sagt der Herr zu mir. Und dann hat der Klaus gesagt, ist das nicht ein bisschen viel? Hast du dich nicht ein bisschen übernommen? Ja, aber er fragt dann eben nach, machst du's? Bist du noch dran? Oder hast du schon aufgehört? Also es ist eine Möglichkeit auch für euch, wenn ihr das gerne wollt, eine Zweierschaft, meldet euch doch. Ja? Wenn ihr sagt, ich will auch jemanden, der mir auf den Zahn fühlt. Ich will das. Ich brauche das. Hiermit könnt ihr euch schon mal selber auf den Zahn fühlen. Auf jeden Fall, tragt das da bitte ein gleich, ja? In der Zweiergruppe. Datum, Bibeltext, Hauptgedanke in dem Text, die Zeit, die wir jetzt verbringen damit. Was spricht euch besonders an und was wollt ihr tun? Gibt es was zu tun? Aber wir gehen an den drei Fragen lang. Als erstes betet ihr bitte. Betet, dann lest ihr, dann denkt ihr, dann überlegt euch, was ihr tut. Also können wir das nochmal zusammenfassen? Beten, lesen, denken, tun. Beten, lesen, denken, tun. Nochmal. Beten, lesen, denken, tun. Nochmal.
Beten, lesen, denken, tun.
Sehr gut. Okay. Okay, dann macht das doch. Lass uns doch mal ein bisschen zusammentragen, was ihr so gesprochen habt. Wer kann den Text mit seinen eigenen Worten grob wiedergeben? Wer kann das? Ganz grob. Ja, wir mal versuchen. Nicht so einfach, gell? Andi?
Also es steht hier, dass Abraham zwar vor Menschen hergesehen Werke vollbracht hat, aber die ihn vor Gott nicht gerecht machen, sondern er vor Gott durch seinen Glauben als gerecht gefunden wurde. Und wer sich durch Werke versucht, vor Gott gerecht zu machen, der verpflichtet ist, oder der praktisch dann die Schuld bei Gott hat, in allen Werken gerecht vor Gott dazustehen. Aber wer durch Glauben vor Gott gerecht ist, der wird nicht nach den Werken, sondern nach dem Glauben gerecht sein. Vor Gott als gerecht empfunden.
Gut. Ja. Nicht schlecht. Kann es noch jemand mal? Kann es noch mal jemand versuchen? Habe ich zu schwer Text genommen? Versucht es nochmal einer? Ja? Mal den Hauptgedanken oder den Text, wie er argumentiert, nochmal nachzuzeichnen. Der Andi hat es schon gemacht. Könnt ihr es nochmal versuchen? Wer traut sich? Keiner. Doch, komm. Nein, du.
Also es geht darum, am Anfang die Frage, ob Abraham durch seine Werke gerecht worden ist, aber das nicht durch seine Werke, sondern durch seinen Glauben an Gott ist er gerecht worden.
Okay, und das nimmt er als Argument für was, um was zu sagen?
Das nimmt er als Argument, dass er sich zwar für seine Werke vor Menschen rühmen kann, aber nicht vor Gott.
Genau.
Da war der eine Satz, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Den haben wir nicht geknackt.
Bitte?
Der Vers 4, den haben wir nicht geknackt.
Den habt ihr nicht geknackt?
Nee.
Okay, hat jemand eine andere Übersetzung von dem Vers 4? Hoffnung für alle, was steht da? Oder Luther?
Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht.
Okay, aus Pflicht. Macht jemand eine andere Übersetzung?
Ja. Nun, einem Arbeiter, der Leistungen erbracht hat, wird sein Lohn nicht als etwas Unverdientes angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat.
Okay. Ist gut, gell? Okay, also worum geht's in dem Vers? Mit eigenen Worten, Katha, was würdest du sagen? Worum geht's in dem Vers? Was will der sagen?
Also, Stärke bin und praktisch leicht und trinken für arbeitet oder so, dann hat man Anspruch auf seinen Lohn.
No.
Also dann ist das nicht was, was ich nicht verdient habe, sondern wenn ich, keine Ahnung, Zeichen austrage, dann habe ich ein Recht auf meinen Lohn, weil ich habe es verdient, ich habe dafür gearbeitet.
Und okay. Ich habe Anspruch auf mein Geld danach. Und er sagt, so funktioniert es nicht bei Gott, sondern bei Gott funktioniert es wie?
Gnade.
Aus Gnade. Wenn ich anfange, vor Gott zu arbeiten, dann wird Gott anfangen zu rechnen. Und das ist nicht günstig für mich. Und Abraham wird als Beispiel genommen für jemand, der Gott geglaubt hat. Und Gott hat es ihm halt zur Gerechtigkeit gerechnet. Hat jemand den Originaltext gelesen in 1. Mose? Das wäre eine Parallelstelle, die man lesen müsste. Ja. Das ist ja ein Zitat, Abraham glaubte Gott. Und normalerweise müsstet ihr in eurer Bibel die Parallelstelle angegeben haben. Da müsste eigentlich dann wahrscheinlich steht wahrscheinlich in eurem Text ein Buchstabe und am Rand findet ihr die Parallelstelle. Oder in manchen Bibeln auch direkt drin. Das ist ein Schatz, wenn ihr das noch nicht entdeckt habt. Diese kleinen Buchstaben im Text, die beziehen sich auf die Stellen am Rand. Und so findet ihr Parallelstellen. Hat das jemand? 1. Mose 15, Vers 6. Was steht da?
Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.
Okay. Wäre jetzt interessant, die ganze Geschichte mal zu lesen, die da steht. So könnte man einfach noch mehr verstehen, um was es hier geht. Ja. Okay, also der Hauptgedanke ist, vor Gott können wir uns nicht auf unser Tun berufen, sondern wir kriegen den Lohn nach Gnade angerechnet. Was tun wir jetzt damit? Also wir gehen jetzt im Schnellgang da durch. Was tun wir jetzt damit? Also was wir wissen sollen, das sollen wir natürlich wissen und behalten. Falsche Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit wird damit korrigiert. Bedeutet das, dass wir jetzt nichts mehr tun sollen?
Nein.
Nein. Okay. Okay. Gut, das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe extra ein bisschen einen Text genommen, der nicht ganz so einfach ist gleich, damit man mal ein bisschen was schafft daran. Aber ich möchte euch einfach wieder ermutigen und nicht nur ermutigen, sondern eigentlich das als eure Aufgabe vorstellen, dass ihr wieder neu anfängt, euch dem Wort Gottes zu verpflichten. Und das sind Schritte, die jeder geht. Ja, das kriegt man nicht gefüttert, sondern da muss man dranbleiben. Und manchmal hat man da keine Lust dazu. Da hat man nicht immer Lust dazu. Also mir geht es zumindest so. Ich bekenne es. Und es macht nicht immer Spaß. Aber das ist egal, weil das hier, das wird das Wort Gottes an uns schenken, wenn wir uns damit beschäftigen. Das wird es uns geben, ob es uns Spaß macht oder nicht. Das ist das Gute daran. Und das Wort Gottes wird in unser Leben ein Fundament reinbauen, wenn wir da dranbleiben, uns damit befassen, uns damit beschäftigen. Es wird seine Frucht geben in unserem Leben. Das ist das Starke daran. Ob wir das merken, ob wir das fühlen oder nicht, es wird so sein. Und gebt euch dem doch wieder neu hin, fangt wieder neu an. Nehmt diesen Plan und fangt mal an, ein ganzes Buch zu lesen. Studiert es, bleibt da dran. Seht, dass es für euch ist. Ja, die Gedanken, die da drin sind, das ist Gottes Wort, Gottes Botschaft an uns. Und fangt damit an, auch wenn ihr neu im Glauben seid, auch wenn ihr jung seid. Ihr müsst an Gottes Wort dranbleiben. Ohne das werdet ihr nicht wachsen. Wie heißt das Lied? Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Okay, ich möchte dann zum Schluss Folgendes tun. Für die so eine Zweierschaft machen möchten, wenigstens für diese 3 Tage, die wir jetzt hier sind, die sollten das jetzt machen dürfen. Mit eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin, dass ihr euch sagt, okay, wir machen das, probieren das mal 3 Tage probeweise aus. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr das weitermacht. Aber dass ihr euch kurz absprecht mit jemandem, dem ihr vertraut, der neben euch sitzt. Und dass ihr sagt, okay, ich glaube, ich möchte da, oder ich glaube, ich muss dann einen Schritt machen und ich glaube, ich soll pro Tag so und so viel lesen. Ich glaube, das sagt mir der Herr. Und du darfst mich morgen anrufen, ob ich es gemacht habe. Oder du darfst mich morgen Abend fragen, ob ich es gemacht habe. Ja, wir machen jetzt Butter bei die Fische. Okay, machen wir das noch? Wir wollen zum Tun kommen, nicht nur Hörer sein. Deshalb verpflichtet euch und offenbart euch vor eurem Nachbarn, was ihr tun wollt mit diesem Wort, was ihr heute Abend gehört habt. Guckt euch schon mal jemand aus, weil gleich machen wir das. Guckt euch schon mal aus, jemand, ob ihr lieber rechts oder links, wer gnädiger ist. Morgen und übermorgen. Verpflichte dich und sag, ja, ich glaube, ich sollte, eigentlich glaube ich in meinem Herzen, ich soll pro Tag eine Viertelstunde in der Bibel lesen. Ja, wenn das ist, was der Herr dir sagt, gut. Viertelstunde. Ich weiß nicht, vielleicht sagt der Herr dir eine halbe Stunde, vielleicht sagt der Herr manchmal mehr. Okay, habt ihr euch ausgetauscht und verpflichtet? Habt ihr gesagt, ja, ich will morgen und übermorgen in der Bibel lesen, zwar so viel, und du darfst mich fragen, ob ich es gemacht habe. Ja? Wer möchte das und hat es noch nicht gemacht? Okay, ihr müsst noch einmal... Okay, ich weiß, es ist schon spät. Könnt ihr noch mal zuhören zum Schluss? Ja, wir machen gleich Schluss. Also, ich möchte noch einen Knopf an das Ganze dran nehmen. Wir sind gleich fertig. Okay, also, Leben in Jüngerschaft, konkrete Schritte, darum geht's. Und das Erste, was wir üben, wo wir dranbleiben wollen, ist, wieder neu ins Wort Gottes zu gehen. Ich habe euch nichts Kompliziertes gesagt, was ganz Einfaches. Beten, lesen, denken, tun. Und das müssen wir einfach tun. Das müssen wir üben, da müssen wir dranbleiben. Es gibt so viele Hilfsmittel. Es gibt diesen Plan, den ich euch gegeben habe. Es gibt Grundsteine von Daryl Prince, wenn ihr die noch nicht kennt, kosten 5 Euro Eingang durch die Grundlagen des Glaubens. Selbst Bibelstudium. Ganz tolle Sachen gibt's. Aber es nimmt uns niemand ab. Ihr müsst es tun. Und ich glaube, wir sollten zum Schluss noch zusammen beten und vor Gott was festmachen. Wer das machen möchte, überlegt es euch gut. Und zwar, dass man vor Gott neu festmacht, ich sage Ja zu dieser Jüngerschaft, in die ich eingetreten bin. Ich gehe weiter, ich gehe nicht zurück. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Leg dich fest vorm Herrn, wo du festgestellt hast, es fehlt was in den Schritten, die du gemacht hast. Schritte, die du nicht gegangen bist. Leg dich fest, ich gehe die Schritte, ich mache das. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprichst. Bring diese Sachen in Ordnung. Tu Buße, lass dich taufen. Lebe in verbindlicher Gemeinde. Nimm dein Kreuz auf dich, sag Nein zu deinem Ego. Sag, verpflichte dich neu dazu, Disziplin zu lernen, mit dem Herrn zusammen. Und wenn wir versagen, kein Problem, wir können wieder aufstehen. Okay, überlegt euch noch kurz, und wenn ihr das wollt, Ich werde in diese Richtung ein Gebet sprechen. Dann könnt ihr aufstehen und niemand ist böse oder guckt auf euch komisch, wenn ihr sitzen bleibt. Aber ich kann euch auch nicht versprechen, dass die Augen zubleiben und keiner umher schaut, sondern alle schauen umher und die Augen sind offen. Das ist ganz normal, wenn es um Jüngerschaft geht. Okay, also wer das möchte, darf aufstehen und beten mit mir. Ich bete vor und ihr könnt hinterher beten. Okay, ich bete vor und ihr könnt hinterher beten und das zu euren Worten machen. Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich erkauft hast durch das Blut Jesu. Und ich sage ja zur Nachfolge. Ich will Jünger sein. Allem entsagen, was ich habe. Mein Kreuz auf mich nehmen. Und Jesus nachfolgen. Hilf mir, das zu tun. Lehre mich. Ich möchte an dir dranbleiben. Und nicht weggehen. Herr, ich verpflichte mich, Jüngerschaft zu lernen. Disziplin zu lernen. Erinnere mich. Amen. Vater im Himmel, du hast einfach gehört, was wir gebetet haben. Du nimmst diese Worte ernst, Vater. Und ich bete für jeden Einzelnen um deinen Segen. Vater, ich bete darum, dass du uns wirklich zu Jüngern machst, zu wahrhaften Jüngern. Dass du uns den Staub von den Kleidern boostest. Dass du unsere Schwerter schärfst. Dass du uns eine klare Vision gibst. Vater, dass du eine klare Vision in unser Herz gibst, was es bedeutet, dir hinterherzugehen. Vater, ich bete darum, dass wir uns nicht in falschen Träumen wiegen. Und ich bitte, erinnere uns und hilf du uns, uns gegenseitig zu erinnern. Ja. Und so bete ich um deinen Segen für jeden Einzelnen. Ich bete, dass du uns morgen wieder gesund zusammenbringst, dass dein Wort weiterwirkt in unserem Herzen, dass es nicht geraubt wird, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.